Erstmal guten Morgen miteinander. Da ist Ihnen aufgefallen, was das für ein Gebet gerade war? Ich gebe dir, Jesus, mein Leben mit allem, was ich bin und was ich habe, mit meinen Rechten. Mach du's. In Höhenwegen und auch in tiefen Wegen. Was für ein Gebet. Das heißt, ich gebe mein Leben auf und sage, Jesus, du sollst mein Chef sein, mein Boss. Aber das trifft schon und das kommt schon auch, ich denke, auch durch bei dem, was es heute gehen soll. 2. Mose 33, die Verse 12 und 3 bis 23 in Auswahl. Also ein bisschen längerer Bibelabschnitt, aber ich denke, er hat es auch in sich. Mose sagte zum Herrn, Herr, wenn du wirklich zu mir stehst, dann lass mich doch deine Pläne erkennen. Ich möchte dich besser verstehen, damit du auch in Zukunft an mir gefallen hast. Denke doch daran, dieses Volk, und er meint Israel, mit dem er in der Wüste ist, dieses Volk ist dein Volk. Der Herr antwortete, ich selbst werde dir vorangehen und dich zur Ruhe kommen lassen. Mose erwiderte, wenn du nicht selbst voranziehst, dann schick uns nicht von hier fort. Woran soll man denn erkennen, dass du zu mir und diesem Volk hältst? Doch nur daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk, jetzt kommt's, erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Der Herr antwortete Mose, auch diesen Wunsch, den du gerade ausgesprochen hast, will ich erfüllen, denn ich habe dich gnädig angenommen und kenne dich ganz genau. Mose bat, Herr, lass mich dich in deine Herrlichkeit sehen. Der Herr erwiderte, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Mein Gesicht darfst du nicht sehen, denn kein Mensch, der mich gesehen hat, bleibt am Leben. Aber du kannst hier bei mir auf dem Felsen stehen. Wenn ich dann in meine Herrlichkeit vorüberziehe, stelle ich dich in eine Felsspalte und halte meine Hand schützend über dich, bis ich vorübergegangen bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück und du kannst mir hinterher schauen. Mein Gesicht aber darf niemand sehen. Herr Jesus, segne du Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Mose ist, wenn wir den Text so hören, unverschämt, im wahrsten Sinn des Wortes. Er schämt sich nicht, solche Bitten an Gott zu stellen und Gott so direkt anzusprechen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich weiß, wie es mir geht. Und wie verschämt wir manchmal sind, wenn es um Gott geht. Sagen Sie, der ist doch Pfarrer. Und trotzdem gibt es Situationen, wo man denkt, naja, redet nicht so laut davon. Und manchmal ist es schier so, dass wir uns im Gespräch dafür entschuldigen, wenn wir von Jesus oder von Gott was sagen. Und in der Öffentlichkeit achtet mal drauf auf Grußworte, die ihr hört. Selbst bei frommen Menschen mag sein, da kommt kein Gott schenke dir Segen fürs neue Jahr oder gesegnetes neues Jahr. Gesundes neues ist ja auch gut und schön, aber allein sozusagen gesegnet, weil wir wissen, das kommt von Gott, da genieren wir uns oft schon dafür. Das ist so typisch fränkisch, ne? Der glaubt zwar richtig, aber man traut sich nicht. Viele tun ja so, als wäre es politisch nicht korrekt, wenn wir in der Öffentlichkeit und überhaupt von Gott reden. Aber es ist politisch korrekt. Politisch heißt öffentlich. Es ist korrekt, wenn wir als Christen von dem reden, was uns wichtig ist und von dem wir gerade gesungen haben, ich gebe dir mein Herz. Also wenn sie ein schönes Auto haben, neu gekauft, ne, so was weiß ich, so ein Turbo-Diesel mit toll, so E-Motor, was weiß ich alles. Hey, dann erzählen sie auch, das Ding fährt toll. Es fährt nicht bloß 300 Kilometer, es fährt 700 Kilometer. Und überhaupt, da geht uns das Herz auf. Da sind wir gar nicht verschämt. Aber wenn es um Gott geht, da sind wir oft so richtig schüchtern. Warum auch immer. Es gibt natürlich auch schon das andere. Bei Südamerikanern fällt mir das auf, wenn sie Fußball spielen. Und gerade Brasilianer, dann haben sie ein Tor geschossen, ne? Dann kommt erst das Kreuzzeichen und dann kommt der Zeigefinger zum Himmel, um deutlich zu machen, Wer ist denn, der mir die Weisheit schenkt, die Kraft schenkt, dass ich Fußballspieler sein kann? Ich finde es toll. Aber warum kann das in Europa so sein? Warum sind es vor allem die Südamerikaner, die so deutlich sagen, woher sie Kraft kriegen und zu wem sie gehören? Und jetzt zu Mose. Also, er muss irgendwie verwandt gewesen sein mit den Südamerikanern. Vielleicht auch mit dem, irgendwie, ne? Weil der hat eine Bitte, also das ist schon Hammer, ne? Bitte lass mich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdballen sind. Lass sichtbar werden, Gott, dass wir etwas Besonderes sind. Das ist nicht fränkisch, oder? Also, wir sind schon neugierig, wir wollen schon auch was können und so, aber nach außen sind wir noch lieber ein bisschen schüchtern. Ne? Also so. Aber der Mose, hey Gott, zeig, wir sind wer. Boah! Puh, also das ist schon eine gewaltige Bitte. Und die zweite Bitte, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich dein Angesicht sehen. Was für eine Bitte Gottes. Lass mich dich sehen, wie herrlich du bist. Also, ich empfinde das als wirklich unverschämt. Also nicht verschämt, nicht schüchtern, geniert sich nicht. Sondern das gefällt mir an dem Mose, er ist so herzhaft ehrlich. Macht aus seinem Herzen keine Mördergrube, sondern sagt vor Gott ganz klar, was er will. Ohne sich eben zu genieren. Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Also wenn wir das so hören, dann fragt man sich, hat denn der Mose, als er damals in der Wüste ist und das betet, nicht schon genügend von der Herrlichkeit Gottes erlebt und gesehen? Da war doch, Sie kennen die Geschichten, die Sache mit dem brennenden Dornbusch, der brennt und nicht verbrennt. Und Gott spricht dem Mose daraus an, sagt, Mose, ich gebe dir einen Auftrag. Oder dann kriegt Mose einen Auftrag und dann gibt ihm Gott die Macht, Wunder zu tun. Kennst du das mit dem Steck? Sagt Gott, nimm den Stecken und werf ihn hin auf den Boden, dann wirft er ihn hin, dann wird eine Schlange draus. Dann sagt er, pack die Schlange am Schwanz, dann macht es und dann wird es wieder ein Stab. Das führt dann vom König, vom Pharao in Ägypten vor. Diese ganzen Plagen in Ägypten von Gott her, er sagt und es passiert. Dann der Auszug aus Ägypten nach den vielen Wundern, die in Ägypten waren und der Durchzug durchs Rote Meer, das Meer teilt sich, das Volk geht durch. Dann die Wachteln in der Wüste, als das Volk mault und schmeckt es nicht. Und gibt Gott sogar Wachteln. Wasser in der Wüste, alles. Der Mose hat Wunder über Wunder erlebt mit Gott dort in der Wüste. Und jetzt kommt er mit zum Gebet. Reichte das dem Mose denn nicht? War es noch wenig, viel zu wenig von der Herrlichkeit Gottes? Was will der Mose eigentlich? Kurzer Zwischenhalt, schauen wir uns ein bisschen an. Wie ist das eigentlich bei uns? Ich denke, viele von uns könnten auch von den Wundern Gottes erleben, die dieser Vater haben. Bruder Wagner, ne? Sicher, ja. Ne? Wenn er so Musik macht, dann steckt dahinter das Wunder Gottes. Ich habe was erlebt mit Gott. Sonst könnte ich so nicht singen, nicht so musizieren zu seiner Ehre. Wie mancher von uns könnte von den Gebetserhörungen erzählen, die er erlebt hat. Dass die Mitarbeiter der Gemeinde, die wirklich mit dem Leben dran stehen, sagen, was ich da vorne sag, was ich da singe, was ich hinten an der Technik mache, ist mir wichtig, nicht bloß damit ihr Freizeit Spaß habt, sondern weil ich diesen Herrn Jesus, dem mein Leben gehört, verkündigen möchte und weil ich gemerkt habe, das Beste meines Lebens ist es, diesem Jesus nachzufolgen, auf ihn zu vertrauen. Also könnten manches erzählen, ich habe Ihnen glaube ich schon mal erzählt, als ich hier war, dass ich ja nebenbei noch Gefängnispfarrer bin in Ansbach. Und da hat mir einer erzählt, wie er und unter anderem Gefangener im Gefängnis, im Krankenhaus lagen mit Krebs, beide mit Krebs. Und beide haben gebetet und beide wurden gesund. Die Geschwüre waren weg. Die erzählen, oder ein anderer, ein Afghane, mit dem ich immer wieder mal spreche, der ist seit 2 Jahren in Ansbach und ist meines Erachtens unschuldig, aber wie auch immer, das ist eine andere Geschichte. Der erzählt, der war in der Bibelstunde und erzählt halt in der Bibelstunde im Gefängnis davon, dass er seit Monaten keinen Anruf mehr von seiner Verwandtschaft gekriegt hat, in Afghanistan, das ist in Amerika. Er hat keine Ahnung. Und sagt die Bibelstundenleiterin zu ihm, na, wissen Sie was, dann wollen wir dafür beten, dass sie einen Anruf kriegen. Sagt er, naja, aber pff. Da sagt die Leiterin, doch, das machen wir. Und betet für ihn. Und ich weiß, am gleichen Tag oder am nächsten Tag Telefonat von seinem Vater aus Afghanistan. Und er kommt zu mir und sagt, hey, das hat Gott geschenkt. Und dann erzählt er mir von eigentlich so Gebetserhörungen. Letzte Woche kommt er und sagt, ach, Herr Kühfeld, hey, ich habe was erlebt. Ich war so niedergeschlagen, weil ich hier sitze und das Ganze das beruht auf einer Intrige von Taliban und was weiß ich, allen möglichen. Und ich war so niedergeschlagen und ich schlage die Bibel auf und lese Psalm 37. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Und dann steht dort, und wenn deine Feinde Erfolg haben mit allen ihren Intrigen, dann vertrau mir dennoch, ich bin dein Gott, der dich führt. Und er kommt und strahlt und sagt, schau, das hat mir Gott als Antwort gegeben auf mein Beten, auf meine Angst, die gerade in letzter Zeit am Jahreswechsel so schlimm war. Vertrau auf den Herrn, sagt er, und ich will Gott vertrauen. Wir leben heute in unserem Alltag Wunder und auch der Mose hatte eben, wir haben ja gerade gehört, die Wunder Gottes erlebt. Nochmal die Frage, reichte das dem Mose denn nicht, dass er diese Wunder erlebt hatte? Doch, es reichte dem Mose eigentlich schon und er war voll von der Herrlichkeit Gottes überzeugt, aber es hatte sich in der Zwischenzeit eine Geschichte ereignet, bei dem Mose jede Hoffnung verloren hat. Der Mose, die Geschichte kennen wir auch, war auf dem Berg, um von Gott die 10 Gebote zu kriegen, war ganze Zeit lang weg. Und während er weg war, baut sich das Volk ein goldenes Kalb, ägyptische Gottheit eigentlich, tanzt drumherum und sagt, du bist mein Gott. Und dann, wenn wir da in der Bibel lesen, dann ging's rund. Da sind alle Grenzen gefallen, eine fürchterliche Zuchtlosigkeit hat das Volk ergriffen. Alle Tabus und alle Ordnungen, die Gott gegeben hatte, waren gebrochen worden. Und jetzt, als der Mose zurückkommt und er sieht, was dein Volk los ist, da denkt er sich, mein Volk ist verloren. Und er weiß, der heilige Gott hat seine Hand schon erhoben, um das Volk zu vernichten, zum Gericht. Gott hatte es ja schon angedroht gehabt, wenn ihr mir nicht vertraut und nicht folgt, dann würde ich das Volk vernichten. Und alle Gnade, alle Hilfe und Wunder, die der Mose erlebt hatte, schienen umsonst gewesen zu sein. Und dann kommt dieser Schrei und er ist eigentlich nicht immer unverschämt, er ist eigentlich nur voller Angst, dass Gott das Volk vernichtet. Er sagt, Gott, hilf, erbarm dich. Lass uns nicht untergehen. Du hast uns doch ein neues Land versprochen. Hilf doch, dass wir das neue Land auch erreichen. Wieder an unsere Lage. Ich überlege mir, ob sich nicht unser Volk, vielleicht auch unsere Kirche, nicht ganz in einer ähnlichen Situation befindet. Zuchtlosigkeit breitet sich aus. Guckt nur das Fernsehprogramm von gestern Abend an oder guckt es besser nicht an. Was da tagtäglich über so Bildschirme flimmert an Mord und Totschlag und an Ehebruch. Zuchtlosigkeit, die ein Volk ergriffen hat, da kann die Reformation hunderte von Jahren zurückliegen und unser Volk prägen. Wir können sagen, wir sind reformiert, wir sind evangelisch, wir sind Christen, ja. Oft leider Pfeifendeckel, davon ist nicht mehr viel zu spüren, das halbe Volk ist aus der Kirche ausgetreten. Gut, zur Folge vielleicht. Erfolg, dem Geldbeutel ist nichts mehr heilig, Werte und Wertpapiere kommen sich in die Quere. Was mich fürchterlich wirklich entsetzt und wo ich eigentlich nur mir vorstelle, dass Gott die Hand über uns ausfällt und sagt, ich lasse dich untergehen. Wir haben in Deutschland jedes Jahr um die ca. 100.000 Abtreibungen. Das heißt, 100.000 so kleine Geschöpfe, Menschen, werden einfach weggemacht. Und dann tut man so, als wäre das altmodisch, wenn man sagt, das ist Sünde oder das ist nicht in Ordnung. Ja, Jesus, dann gibt es viele Dinge noch, die bei uns ausspielen, wollen wir jetzt gar nicht drüber reden, kennen wir ja doch alle selber. Ich frage mich, hat vielleicht Gott schon über unser Volk über unsere Welt vielleicht sogar, über unsere Zeit, seine Hand schon zum Gericht erhoben? Etwa auch über uns, die wir uns zu Gottes Volk zählen? Die Vorzeichen des göttlichen Gerichts stehen doch am Horizont. Corona ist bei uns ist halbwegs ausgestanden, Gott sei Dank, aber hängt immer noch da. Wir wissen nicht, was noch kommt. Der Krieg in der Ukraine und in vielleicht 20 anderen Völkern, von denen wir es gar nicht wissen, die Hungersnöte in Jemen, welche Katastrophen da sind, die Umweltkatastrophen, und auch da müssen wir nicht drüber predigen, das hören wir ja tagtäglich im Fernsehen und in Nachrichten. Das letzte Buch der Bibel spricht, dass solche Dinge über die Erde kommen, und nennt das Zeichen der Zeit und sagt dann, wenn sowas passiert, tut Buße, kehrt um. Und das Tragische im letzten Buch der Bibel ist, da steht dann, und die Menschen taten nicht Buße. Die sahen nicht diese ausgestreckte Hand Gottes am Horizont, die sagt, das Gericht steht über euch, Deutschland, und über euch Menschen. Die Offenbarung sagt, die Menschen taten nicht Buße. Wie tragisch. Ich bin dankbar für alle, die noch zu Jesus gehören, die so, wie wir es gerade gesungen haben, sagen, Jesus, mein Leben gehört dir. Und bin überzeugt, dass die Beterhände vieles aufhalten, noch von dem, was für das Katastrophen über unser Volk kommen kann. Bitten wir Gott um Gnade, sind wir wieder Mose. Herr, hab Erbarmen mit uns, hab Erbarmen mit unserer Welt, mit unserem Land. Und in solcher Situation geniert sich der Mose nicht, Gott, das Ganze hinzulegen und um zu schreien, Herr, erbarm dich, hilf. Bei Mose können wir lernen, wie Gottes Menschen durch die Zeit einfach mit Gott gesprochen haben und welchen Mut sie da hatten. Da ist dann Beten nicht nur ein Murmeln frommer Gebetsformel mit einem leise Amen. Wie bin ich doch fromm. Da ist Beten ein Schreien zu Gott. Herr, aber Barmen, ich weiß, ich gehe in die Hölle, ich gehe unter. Unsere Welt geht unter, wenn du nicht Erbarmen hast. Herr, hilf. Hier wird Beten zum dramatischen Kampf. Und wenn Gottes Gebet nicht erhört, ist das der Untergang des Volkes bei Mose ganz klar. Das Ende der Geschichte Gottes mit seinem Volk, das Ende der evangelischen Christenheit, trotz Reformation. Und der Mose betet an der Stelle nicht nur für sich selber, sondern er betet für das ganze Volk. Für unser Beten, nicht nur für uns selber. Die Bibel sagt, betet für die Obrigkeit. Betet für die Menschen, die Verantwortung haben in dieser Welt. Betet auch für sie. Klar, wenn man was tun kann und von Gott eine Gabe geschenkt hat, sich da einzubringen in der Öffentlichkeit, dann soll man es auch tun. Der Mose redet fast respektlos hier mit seinem Gott. Und da können wir merken, wie in der gesamten Kirchengeschichte, in der Geschichte Gottes mit seinen Menschen, Gottes Menschen immer wieder auch mit Gott gesprochen haben. Deutlich. Von Luther wissen wir, der hat bei der tödlichen Erkrankung eines Freundes gebetet und geschrieben, der Herr, lasse mich ja nur nicht hören, dass du gestorben bist, sondern schaffe es, dass du mich überlebst. Das bitte ich, das will ich und mein Wille soll geschehen. Amen. Puh. Was ist das für ein Gebet? Aber er setzt dazu, und ist, glaube ich, wichtig, denn dein Wille sucht die Ehre des göttlichen Namens und nicht meine Ehre. Noch meine Lust. Gott, dein Name soll geehrt werden, es geht um dich an der Stelle. Aber Herr, schenk das. Oder ein anderer Gottesmann hat gebetet, Herr, hättest du solche Versprechen nicht in deine Bibel reinschreiben lassen, ja, dann würde ich es nicht bitten, aber du stehst nun da und nun darf mich darauf verlassen, dass du dein Versprechen erfüllst. Gottesmenschen berufen sich auf das Versprechen Gottes. Und so könnte der Mose gesagt haben, du Herr, hast mir doch den Auftrag gegeben, diesen Haufen Volk aus Ägypten rauszuführen in das verheißene Land. Du hast mich doch dazu berufen, dass ich das Volk führen soll. Du hast doch gesagt, dass ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe. Jetzt tu es auch, ich gehöre doch dir. Jetzt kannst du doch nicht einfach so tun, als wäre ich nicht da und es gäbe deine Versprechen nicht. Ich erwarte deine Hilfe. eben weil du Verheißungen hast und das haben wir vorhin in den Liedern so oft gehört, weil du Gott gnädig bist. Wir kommen nicht zu Gott, weil wir so gut wären. Ach komm, wenn es um uns geht, auch um die Sünde, so was so manchmal im Stillen läuft, was keiner sieht, was jemand im Internet anguckt. Also wenn Gott da drauf schaut, all den Mist, den wir schon gebaut haben, im Denken, im Worten oder im Handeln, dann würden wir alle untergehen. Aber Gott, du bist gnädig, sagt der Mose. Gott, du bist gnädig, habt ihr uns vorhin gesungen, haben wir miteinander gesungen. Gott, du bist gnädig, deswegen kommen wir vor dir. Hilf doch trotz allem, was sich zwischen dich und dein Volk geschoben hat. Hilf doch auch trotz allem, was sich zwischen dich und mich geschoben hat. Herr, hab Erbarmen. Und so dürfen wir es machen. Jeder, der zu Jesus gehört, der darf so beten. Herr, komm in mein Leben. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Jesus, du bist doch mein Freund und mein Bruder, mein großer Bruder vielleicht. Jetzt kommt es doch nicht mehr darauf an, was sich zwischen dich und mich geschoben hat. Meine Sünden, meine Dummheit, meine Fehler, mein Versagen. Das gilt doch jetzt alles nicht mehr, weil deine Gnade und deine Liebe gilt. Das ist das Evangelium. Deswegen nennen wir uns evangelisch. Nicht im Gegensatz zu katholisch, sondern Evangelium heißt gute Botschaft. Wir verlassen uns auf die Gnade Gottes und berufen uns darauf. Nicht, weil ich so bin, wie ich bin, so brav oder so böse oder schlecht, sondern weil du mich lieb hast und weil du gnädig bist. Solches kindliche Gebet, und da dürfen wir ganz gewiss sein, das erhört Gott. So dürfen wir zu ihm kommen. Und so verspricht Gott auch dem Mose, das Volk zu begnadigen und weiterzubringen, trotz allem, was da war. Es soll eine besondere Bedeutung vor allen Völkern bekommen. Guck mal nach Israel, eines der kleinsten Völker der Welt. Auch bis heute hat mal jemand gesagt, es ist der Zeigefinger an Gottes Weltenuhr. Der große Zeiger an Gottes Weltenuhr. Bis heute. Und auch wenn Israel für eines der gottlosesten Völker sein mag, was es momentan gibt, Gott sagt, ich stehe dennoch zu diesem Volk und ich will segnen, wer dich segnet, und will verfluchen, wer dich verflucht. Bis heute gilt es letztlich. Und wir merken die Turbulenzen, die es ums Volk geht. Da wird nur manches passieren und Gott sagt, dieses Volk bringe ich durch, bis Jesus wiederkommt, bis sie den erkennen, den sie ans Kreuz geschlagen haben. Was für ein Gott. Eine Bitte des Mose lehnt Gott allerdings ab. Das Angesicht Gottes darf er nicht sehen. Aber er darf Gott nachschauen. So mag es uns manchmal gehen. Wir können vielleicht die Führung Gottes in unserem Leben momentan nicht ganz kapieren. Aber eins ist gewiss, wenn wir einmal von hinten nach auf unser Leben schauen werden, dann werden wir letztlich sagen, Gott, du hast es doch gut gemacht, trotz allem. Wir verstehen momentan nicht alles. Wir sehen das Angesicht Gottes manchmal nicht. Und doch dürfen wir gewiss sein, wir dürfen diesem lebendigen Gott vertrauen. Der geht mit und der macht auch, dass wir als Kinder Gottes, ich sag's mal so, was Besonderes in der Welt sind, nämlich Gottes Kinder. Könige und Priester steht mal im Neuen Testament. Das dürfen sie sein, das darf ich sein. Nicht, weil ich von Amts wegen Pfarrer bin, das ist noch lange kein Priester Gottes. Aber weil ich Kind Gottes bin, weil Jesus für mich gestorben ist, auferstanden ist, weil ich gesagt habe, Jesus, sei du mein Chef, dir gehört mein Leben. Und wenn sie so sagen, dürfen es gewiss sein. Könige und Priester. Und sie dürfen ganz unverschämt beten. Wollen wir tun. Und das wollen wir jetzt tun mit dem nächsten Lied. Heilig bist du, Gott. Heilig. Ja, Gott ist heilig und gnädig.